Ja, hallo. Auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank zu Beginn an Antje für die Einladung und an das gesamte Team des HKW. Ich erinnere mich, dass wir im Mai 2012 genau an dieser Stelle saßen mit Harun zusammen und über Kontrolle und Kontingenz nachgedacht haben beim Berlin Documentary Forum. Und zu dem Zeitpunkt lief auch das Projekt schon und ich glaube, in dem Projektpapier finden sich auch diese Begriffe Konzept und Kontingenz wieder als zwei Begriffe, die das Projekt Labour in the Single Shot ein Stück weit gesteuert haben. Danke auch an Rembert Hüser. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Ute Holl moderiert, aber ich freue mich genauso und vielleicht noch mehr, dass Rembert das übernommen hat, einfach aus dem Grund, dass Rembert mich mit den Filmen von Harun bekannt gemacht hat vor ziemlich genau 20 Jahren. Mein Beitrag heißt, wie man einen Schuh herstellt. Das ist lose angelehnt an den Untertitel eines Films von Harun, der aus den 80er Jahren, der, wie man einen Schuh darstellt, heißt, also im Untertitel. Und es gibt drei verschiedene Abschnitte in dem, was ich sagen möchte. Im ersten Schritt möchte ich nochmal das Projekt insgesamt auf einige Sachen beziehen, die Harun und Antje gemeinsam in den letzten 15 Jahren getan haben, aber auch nochmal den Schritt in die 70er Jahre machen, wie das auch in Thomas Elsässers Vortrag schon der Fall war, also diese Konstellation, was heißt es in den 70er Jahren über Arbeit nachzudenken und was heißt es heute darüber nachzudenken, das scheinen zwei interessante Zeitpunkte zu sein. Im zweiten Schritt möchte ich dann einen der Filme näher anschauen, das ist der eben gesehene fünfte Film, den ich da noch so reingeschummelt habe, ohne Rembert Bescheid zu sagen. Und im dritten Teil geht es unter anderem dann etwas stärker um den Begriff der Berufung und auch die Frage von Autorschaft. Und Begriffe, die, glaube ich, aus dem bisher Gesagten aufgegriffen werden, sind einerseits der Begriff der Bildung und auch das, was Rembert in der Einführung sagte, die Filme als Lehrfilme ansehen zu können. In einem nicht datierten Dokument, wahrscheinlich vom Sommer 1976, schildert Harun Farocki die Pläne zu einer Institution, die sich der Sammlung und Verfügbarmachung von dokumentarischem Material widmen sollte. Das zweiseitige Papier, programmatisch was getan werden soll, überschrieben, ist begleitet von einer ebenfalls zweiseitigen Umfrage, die der Filmemacher stellvertretend unterzeichnet und in der um Vorschläge gebeten wird, wie ein solches Institut, so die Bezeichnung im Dokument, aussehen könnte, was seine Aufgaben und Ziele sein müssten, wie man geeignete Arbeitsmöglichkeiten und Organisationsformen schaffen könne. Antworten auf die Umfrage werden bis zum 30. September 1976 an die Redaktionsadresse der Zeitschrift Filmkritik, Kreitmeierstraße 3 in München, erbeten. Was getan werden soll, beginnt folgendermaßen. Wir wollen eine Einrichtung schaffen, die zu Anfang einfach ein Büro zur Anleitung und Koordination einiger Dokumentarfilmarbeiten ist. In letzter Konsequenz die Nationale Bilderbibliothek. Herstellend Material zur Untersuchung der Gegenwart, zukünftig der Vergangenheit. Diese Einrichtung soll sammeln, das heißt sicherstellen, was es gibt, und produzieren, das heißt initiieren, was es noch nicht gibt. Die Spur dieses Aufrufs verliert sich. Ein selbstorganisiertes, unabhängiges Institut, wie es Harun und anderen vorschwebte, ist nicht gegründet worden. Aber es fällt leicht, in Farockis eigener Praxis, insbesondere den in den 1980er und 1990er Jahre begonnenen und kontinuierlich verfolgten Projekten, mehr als nur einen Widerhall dieser Zielsetzungen zu erkennen. Die beharrliche Arbeit mit vorhandenem Material in den Filmen, die seit, wie man sieht, meist als essayistisch bezeichnet werden, leistet genau dies, sicherstellen, was es gibt. Und die genau hinschauenden Beobachtungsfilme seit Ein Bild 1983 stellen genau das her, Material zur Untersuchung der Gegenwart, zukünftig der Vergangenheit. Auch das Projekt eines Archivs filmischer Ausdrücke, von dem nicht nur Arbeiter verlassen die Fabrik, der Ausdruck der Hände und Gefängnisbilder zeugen, sondern zudem auch zahllose gemeinsam mit Antje Ehmann produzierte Einträge in Form installativer Arbeiten gehören, ist ebenfalls Mitte der 1970er Jahre bereits deutlich skizziert, wenn Farocki schreibt, Zitat, es wird auch nicht genügend untersucht, was wirklich eine brauchbare Bibliothek aus Bildern konstituiert, das Systematische und das Unsystematisierbare. Zitat Ende. Mehr noch als für Haruns Filme gelten die in Was getan werden soll entworfenen Pläne für das weltumspannende und in vielen Hinsichten erstaunliche Projekt einer Einstellung zur Arbeit, das Antje Ehmann und Farocki in den letzten 5 Jahren, wenn man die Planung mit hinzurechnet, gemeinsam initiiert und durchgeführt haben. Es ist nicht falsch, dieses Projekt mit Farockis Worten von 1976 als ein mobiles, temporäres, an 15 Orten der Welt aufgebautes Büro zur Anleitung und Koordination einiger Dokumentarfilmarbeiten zu bezeichnen. Und erst recht setzen die über 300 Beiträge sich zu einem Archiv der Gegenwart in den Jahren 2010, 2011 bis 2014 zusammen, das von nun an der Zukunft als Untersuchungsgegenstand, als Dokumente im starken Sinn zur Verfügung steht. Archiv, Bildbibliothek, Thesaurus oder, wie in der Selbstbeschreibung von Labour in a Single Shot, Netzkatalog, sind verschiedene Modelle, die Sammlung und Systematisierung der zweiminütigen Arbeiten zu beschreiben. Bevor ich mich einem der zweiminütigen Filme zuwende, will ich noch einen weiteren Abschnitt aus dem Aufruf von 1976 zitieren, weil er knapp 35 Jahre vor Beginn des Projekts bereits eine wichtige Motivation für eine Einstellung zur Arbeit präzise benennt. Und ich habe es nochmal drunter geschrieben, weil das ein schlechter Scan ist. Wir gehen davon aus, dass die von der Publizistik, meist Fernsehpublizistik, erzeugten und bewahrten Bilder einen geringen Dokumentenwert haben. Sie werden von Leuten, die einen kleinen Satz von Vorausannahmen im Kopf haben, produziert, Wegwerfillustrationen zu gegebenen Denk- und Sprachregelungen. Es werden kaum Vorgänge aufgenommen, fast nur Bildmetaphern. Die Originale werden für die einmalige Präsentation zerschnitten. Nach ein paar Jahren sieht man, die Bilder dokumentieren nur die Sprechweise der Publizistik zu einer bestimmten Zeit. Mehr haben sie nie dokumentiert. Zitat Ende. Farocki formuliert hier ex negativo so etwas wie das Mission Statement von einer Einstellung zur Arbeit. Darum muss es gehen, Dokumente herstellen, konkrete Vorgänge und Abläufe, keine Bildmetaphern. Und jetzt würde ich gerne nochmal den Film einspielen lassen.
Claro que cuando es piel, ya sí se requiere de la pinza. Vean que acá ya casi se montó. ¿Por qué se montó? Por lo que les conté. ¿Sí? Entonces aquí, es esto que se me pegó este arco, lo levanto. Bueno, aquí doy el jalón primero aquí, al centro. Y aquí ya voy acomodando mi material también. Aquí lo voy a hacer con la pinza para que vean qué bonito, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces esto es esto. Y el proceso fue de este volumen que es la horma, que es muy semejante a nuestro pie, hicimos una plantilla plana, una superficie plana, y ahí trazamos nuestro modelo y ese es el resultado. Y eso nos va a servir para hacer un botín, un tenis, lo que queramos, una bota, lo que sea. Pero siempre hay que saber sacar esto. ¿Sí? Entonces, a ver, vean, a ver.
Kurze Erläuterung, da ist in der Übersetzung so eine Ungenauigkeit, die einen vielleicht ein bisschen irritiert. Zweimal ist von La Pinza die Rede und es ist als Pin oder Nadel übersetzt, gemeint ist die Zange, also Pliers oder so würde man wahrscheinlich sagen. Taller de Zapateria von Rodrigo Ortiz ist 2014 in Mexico City entstanden. Durch den Titel sind wir darauf vorbereitet, dass es um das Handwerk des Schuhmachers gehen wird. Wir sehen zunächst nur einen engen Bildausschnitt in etwa den Torso des leger gekleideten Arbeitenden, der es uns erlaubt, uns darauf zu konzentrieren, wie er das Werkstück mit den Fingern seiner linken Hand festhält und mit der rechten das Material bearbeitet. Es geht darum, das Obermaterial des Schuhs um das Fußmodell herumzuschlagen, festzuklopfen und so seiner Form anzupassen. Die Einstellung bleibt fast 90 Sekunden lang bei diesem Ausschnitt. Sie ist fokussiert auf die Gesten und den Vorgang, sie folgt den Händen des Handwerkers, aber ändert ihre Größe nicht. Gelegentlich, wo nötig, wird ein Werkzeug zu Hilfe genommen, das sowohl als Hammer als auch als Zange dient. Aus dem Off hören wir dazu die Erläuterungen des Schuhmachers, der in einfachen Sätzen schildert, worauf es ankommt bei dieser Arbeit. Wenn das Material Leder sei, müsse er auf die Zange zurückgreifen. Da reichen die bloßen Finger nicht aus. Man sieht auch, dass offenbar ausgehend von der Nahtstelle hinten an der Ferse ausgearbeitet wird, um die entstehenden Falten möglichst gleichmäßig zu verteilen. Der Film zeigt uns drei ineinander übergehende, aber klar voneinander abgehobene Phasen. Teil 1, knapp eine Minute lang, ist der konkreten Arbeit mit Hand und Werkzeug gewidmet. Er endet mit einem Satz, der sinngemäß "Da haben wir das fertige Stück" lautet und damit, dass der Schuhmacher das Werkstück von verschiedenen Seiten in die Kamera hält. Teil 2 springt in der Zeit zurück, denn jetzt nimmt der Schuhmacher eine Pappschablone zur Hand und schildert, wie zunächst die Form des Fußes in ein zweidimensionales Schnittmuster übersetzt werden musste, um dann zum vorliegenden Modell und schließlich dem Arbeitsschritt zu kommen, den wir gerade gesehen haben. In diesen wenigen Sekunden wird auch deutlich, dass im Produktionsprozess bereits seine Verallgemeinerung mitgedacht ist. Vom zweidimensionalen Schnittmuster ausgehend lassen sich verschiedene Schuhe herstellen. Es ist, so verstehe ich dies, eine Art Grundform. Es wird also nicht oder nicht nur ein Schuh hergestellt, sondern eine Matrix, von der aus durch Variation des Musters andere Schuhe produziert werden können. Ein Historiker des Jahres 2065, und vielleicht sind all diese Filme ja stärker noch als für uns, für den Historiker des Jahres 2065 gemacht, wird hier auch entdecken, dass die Rückseite des Schnittmusters bedruckt und das Wort Iztapalapa zu erkennen ist. Dies ist kein Beweis, aber doch ein Indiz dafür, dass der Film im gleichnamigen Bezirk von Mexiko-Stadt aufgenommen sein könnte. Sollte es das Internet und Wikipedia und sollte es die digitalen Files der Filme in 50 Jahren noch geben, kann dieser Historiker in der Versionengeschichte des Wikipedia-Eintrags Iztapalapa auf Februar 2015 zurücksteuern und dort lesen, Zitat: "Der Bezirk gilt als besonders kriminell. Es findet nicht nur ein permanenter Handel von Drogen und gestohlenen Autoteilen statt, sondern Iztapalapa verzeichnet auch die höchste Vergewaltigungs- und Mordrate von Mexiko-Stadt. Zwischen 2008 und 2010 gab es 470 Ermordungen, was einer Quote von rund 20% aller in der mexikanischen Hauptstadt begangenen Morde entspricht." Zitat Ende. Nach 90 Minuten verändert sich der Film in mehrerlei Hinsicht und Teil 3 beginnt. Der Handwerker gibt das Werkstück weiter und erst jetzt erschließt sich uns die Situation. Durch die Öffnung der Kadrierung sehen wir, dass es sich um eine Lehrsituation handelt, in der mindestens 8 weitere Zuhörende und Lernende um den Schuhmacher herumsitzen. Das Sujet des Films wechselt also vom Produzieren zum buchstäblichen Weitergeben. Es geht keineswegs nur um Arbeit, sondern zugleich um die Vorführung der Arbeit. Oder präziser ausgedrückt, es geht um die Vorführung, die Vermittlung, die Weitergabe eines Handwerks als Arbeit. Dieser letzte Teil dauert nur etwas über 20 Sekunden. Die Kamera folgt dem Werkstück, wie es von Hand zu Hand geht. Das ist wenig Zeit, aber es lassen sich dennoch einige Beobachtungen anstellen. Jedes Filmbild ist ein Ort des Überschusses, in dem mehr zu erkennen ist, als beabsichtigt wurde. Funktionale blaue Tische, abblätternde Wandfarbe, ein Steinfußboden. Auffällig ist auch, dass hier eine heterogene Gruppe versammelt ist, Männer und Frauen, jung und alt. Außerdem scheint der Raum kein Ort zu sein, der exklusiv für solche Lehrveranstaltungen genutzt wird. Das Setting scheint eher improvisiert. Zu sehen ist auch ein Trimmlichtfahrrad für 2 Personen, das neben 2 gekippten Möbelstücken steht, die wohl Platz machen mussten für die Tische in einer Ecke des Raumes. Gut möglich, dass sich mit der Information über den mutmaßlichen Ort, also diesen Bezirk von Mexico City, an dem vielleicht gefilmt wurde, unsere Wahrnehmung ändert, dass wir nicht mehr an eine Schuhmacherwerkstatt, sondern an eine Resozialisationsmaßnahme denken. ebenso gut möglich, dass wir mit dieser soziologischen Interpretation vollständig daneben liegen. Es ist bemerkenswert, wie sich mit der Ausweitung des Blicks in den letzten 30 Sekunden des Films der Status des Dokumentierten ändert. Bis hierher haben wir denken können, dass wir dem Schuhmacher zusehen, wie er für uns, sprich für die Kamera und die Zuschauer, einen Arbeitsschritt erläutert. Durch das Herauszoomen und die Vergrößerung des Bildausschnitts ändert sich unsere Einschätzung der Situation. Die Inszenierung ist nicht für die Aufnahme vorgenommen worden, oder möglicherweise schon, aber wahrscheinlich eher nicht, sondern sie wurde vom Filmemacher vorgefunden und insofern stoßen hier auch zwei dokumentarische Auffassungen und Verfahren aneinander. Wirkt der erste Teil so, als entspreche er dem üblichen publizistischen Verfahren, jemanden vor die Kamera zu setzen und seine Tätigkeit erläutern zu lassen, stellt sich dies im Nachhinein als Fehleinschätzung heraus. Nicht uns, sondern den anderen Lernenden erklärt der Schuhmacher die Handgriffe und wir sind nur in zweiter Hinsicht adressiert als Beobachter einer Lernsituation. Was lässt sich daraus ableiten? Zum einen lässt sich festhalten, dass Arbeit und Vermittlung hier unmittelbar ineinander vergreifen und nicht voneinander zu trennen sind. Die Produktion des Werkstücks ist zugleich die Produktion und Weitergabe von Wissen, von einer Fertigkeit im Umgang mit den Dingen und den Werkzeugen. Zum anderen schließt die dokumentarische Arbeit unmittelbar an diese Vermittlungsarbeit an. Sie greift sie auf, trägt sie weiter, indem sie die Situation aufnimmt und uns zugänglich macht. Das ist die Lumière'sche Lektion, von der eine Einstellung zur Arbeit insgesamt geprägt ist. Es gilt, etwas zu zeigen, und Wolfgang Beilenhoff hat das schon auf diese deiktische Funktion heute Morgen bezogen, und für diese Aufgabe zuerst die adäquaten Bedingungen herzustellen. Dazu gehört die Beobachtung eines längeren Vorgangs und die Einschränkung dann auf ein kurzes Segment. Dazu gehört die Festlegung auf eine bestimmte Nähe oder Distanz zum Gegenstand. Dazu gehört auch die nötige Spontaneität, auf situative Veränderungen zu reagieren. Die kontingente Regel, dass die ungeschnittene Einstellung eine Länge von 2 Minuten nicht überschreiten soll, funktioniert dabei wie ein Katalysator zur konzentrierten Wahrnehmung. Als Pedro Costa um die Jahrtausendwende für No Cuarto da Wanda mit einer digitalen Consumer-Kamera zu arbeiten begann, stellte er fest, dass die leichten und einfach zu bedienenden Digitalkameras eine Art unsichtbaren Aufkleber besäßen, mit der penetranten Aufforderung, sie bitteschön permanent zu bewegen. Die Wendigkeit der Kamera kann die Unruhe des Blicks fördern. Heute zwischen GoPro und iPhone-Kamera scheint Ungeduld zur standardmäßig mitgelieferten Ausstattung der Geräte zu gehören. Die neuen Kameras so zu verwenden, als wären sie mit analogem Filmmaterial bestückt, ist eine wichtige Ausgangsüberlegung von Labor in a Single Shot. Ziel ist, wie im Konzept zu lesen ist, und Thomas Elsässer hat das auch bereits zitiert, etwas von der Entschiedenheit der frühen Filme wiederzugewinnen. Die frühen Filme sagten, jedes Detail der bewegten Welt ist es wert, festgehalten und betrachtet zu werden. Und sie hatten einen festen Standpunkt, während der Dokumentarfilm heute allzu oft aus Unentschiedenheit Einstellung auf Einstellung folgen lässt. Der Film aus nur einer Einstellung hingegen verbindet Vorbestimmung und Offenheit, Konzept und Kontingenz. Insofern ist die Einfachheit eines kurzen Beitrags wie Taller de Zapateria trügerisch, denn sie ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das Ergebnis von Bildüberlegungen, von Arbeit. Wie man einen Schuh herstellt, wie man einen Film herstellt. Einfachheit ohne Vereinfachung war die Formel, mit der Harun in den Lehrplänen der Akademie der Bildenden Künste Wien die Rubrik Lernziel ausfüllte. Die Dokumente, die im Rahmen von einer Einstellung zur Arbeit entstanden sind, haben Autorinnen und Autoren, aber sie sind keine Autorenfilme oder, ich glaube, würde es zumindest einschränken oder wollen es nur bedingt sein. Der Wunsch, in der kurzen Dauer von 120 Sekunden einen Vorgang abzubilden, aufzuzeichnen, weiterzugeben, führt fast zwingend dazu, von sich selbst abzusehen. Um die Autorentheorie zu widerlegen, drehten Jean Eustache und Jean-Michel Barjol 1970 gemeinsam Le Cochon, in dem das Schlachten und Zerlegen eines Schweins auf einem Bauernhof gezeigt wird. Beide führten im Wechsel die Kamera und die Wette lautete, dass man die Handschriften nicht würde auseinanderhalten können. Je näher man dem dokumentierten Ablauf kommt, je spezifischer man dessen Eigentümlichkeiten filmisch nachzeichnet, desto weniger individuell wird die Darstellung, desto stärker rückt der Dokumentcharakter in den Vordergrund. Zitat: Man soll in ein Ereignis nicht etwas anderes hineinlegen, einzig das, was es selbst sagt, meint Eustache. Der Begriff der Hingabe, der als einer der Begriffe über diesem Panel steht, kann auch in dieser Weise verstanden werden, als ein Zurücktreten der eigenen Person hinter der Sache, als Versuch eines nicht-auktorialen Sprechens. Das folgt keineswegs dem Phantasma, dadurch sei Objektivität zu erzielen. Es ist eher Ausdruck des Respekts gegenüber dem, was gezeigt werden soll. Die Genauigkeit fordert andere Kriterien als die eigenen Vorlieben. Der abzufilmende Vorgang setzt seine eigenen Regeln, hat seine eigenen Vorstellungen von Angemessenheit. Wenn Berufung und Hingabe heißt, über einen langen Zeitraum an den gleichen Problemen zu arbeiten, immer wieder auf zentrale Fragestellungen zurückzukommen, nicht in Einzelwerken, sondern in vernetzten, aufeinander bezogenen, kontinuierlichen Reihen zu denken, dann liegt in den Worten auch eine treffende Beschreibung von Farocchis Haltung. Vor allem die Verknüpfung von Arbeit, Dokument und Vermittlung hat seine Arbeit von Beginn an gekennzeichnet. Filmstudenten werden gegenwärtig hauptsächlich für eine berufliche Tätigkeit im publizistischen oder unterhaltenden Film- und Fernsehbereich ausgebildet, schreibt er im September 1970 an die Studienleitung der DFFB, der Filmhochschule, von der er knapp 2 Jahre zuvor verwiesen wurde. Die Rolle, die der Film im Lehrbereich spielt und spielen wird, wird außer Acht gelassen. Ich schlage vor, eine Veranstaltungsreihe im Wintersemester abzuhalten, in der die Arbeit mit Film im Erziehungssektor vorgestellt wird. Aus der Veranstaltungsreihe wurde nichts, aber erneut ziehen sich die Spuren durch Farocchis gesamte Arbeit. Sie sind sichtbar im Versuch, um 1970 Kybernetik und Didaktik zusammenzudenken und sich mit Lernmaschinen zu beschäftigen, im gemeinsam mit Hartmut Bitomski verfolgten Projekt Auvico zur Erforschung audiovisueller Codes, in den Beiträgen für das Kinderfernsehen, die gestern zu sehen waren, aber auch in den Beobachtungsfilmen und der Praxis der Doppelprojektion mit ihren Möglichkeiten des Bildvergleichs. Auch Antje Ehmanns und Harun Farocchis eine Einstellung zur Arbeit ist von diesem didaktischen Impuls gekennzeichnet. Ich weiß, dass das Wort Didaktik keinen besonders guten Ruf genießt, aber mir scheint es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die kurzen Beobachtungsvideos auf eine sehr grundlegende Weise, nämlich durch die Operationen von Auswahl, Zeigen und zugänglich machen, durchaus mit dem Bildtypus verwandt sind, den Tom Holert und Marion von Osten vor einigen Jahren als Erziehungsbild beschrieben haben. Die Didaktik von Labor in a Single Shot ist jedoch eher implizit als explizit. Sie will nicht auf die Vermittlung von fertigen Wissenssegmenten hinaus, sondern ist als Einladung formuliert, an den präzisen Beobachtungen teilzunehmen und sich davon anstecken zu lassen. Wie Farocchis Werk insgesamt kann man auch die mehr als 300 kurzen Videos von Labor in the Single Shot als Vorschläge verstehen. Was über einen Zeitraum von fast 5 Jahren und durch die Arbeit und Vermittlung von Antje Ehmann und Harun Farocchi entstanden ist und von nun ab allen zur Verfügung steht, hier in der Ausstellung und im Internet, ist keine nationale, wie in Farocchis Papier von 1976 angedachte, sondern eine internationale Bildbibliothek, keine Veranstaltungsreihe an der DFFB, sondern das Ergebnis einer alternativen Filmschule. Herzlichen Dank.